Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder,
Hallo.
Steve und Moritz, mit Belucid, dem einzig wahren und guten Podcast im deutschsprachigen Raum oder so.
Mit den besten und längsten Pausen zwischen den Folgen.
Und weil wir uns so viel Zeit gelassen haben, dachten wir uns, machen wir es gleich komplett wie sämtliche Hollywood-Regisseure und nehmen diese Folge auch in zwei Teile auf. Denn wir haben so viel Inhalt von der Buchvorlage, dass wir natürlich alles in zwei Filme packen müssen.
Wenn nicht sogar drei. Kommt drauf an, wie erfolgreich der zweite Teil wird.
Richtig.
Gut. Ja, wir wollen euch nicht erschlagen mit dem ganzen Wissen, was wir hier auf euch herabprasseln lassen werden. Deswegen teilen wir es in Wirklichkeit auf.
Also wir können schon ehrlich sein und sagen, wir haben noch nicht alle Filme geguckt, die wir besprechen möchten.
Oder wir haben nicht genug Zeit, um heute alles aufzunehmen. So viel das Gründe.
Sucht euch einen aus, der euch behaglich ist.
Ja, also um das auch mal gesagt zu haben, es geht um Filme und Serien und Computerspiele, die irgendeinen Bezug haben zu Klarträumen. Ganz allgemein.
Also ich würd sagen, hauptsächlich um Filme.
Ja.
Dann sprechen wir noch ein paar Serien an und ein paar Spiele, aber hauptsächlich die Filme. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir auch nicht großartig ein Tam-Tram-Trum-Trum und fangen gleich an mit Steve hat geschaut, Doppelpunkt.
Oh, ich soll anfangen. Wer hätte das gedacht?
Doch.
Ich gehe einfach mal nach der mehr oder weniger zufälligen Liste, die hier, Listenreihenfolge, die hier ist. Da steht ganz oben Waking Life. Waking Life ist ein Film, über den man in dem Zusammenhang reden muss, weil er ein Traum oder Träume, eine Traumserie, kommt darauf an, wie man definiert, wo ein Traum anfängt und aufhört, zeigt von einem Charakter und der Charakter während dem Film realisiert, dass er träumt und dann auf den vorherigen Teil seines Traums zurückblickt und mit Traumcharakteren darüber redet. Also das ist auf jeden Fall erstmal der eindeutige Zusammenhang zu Klarträumen in dem Film. Was ist das für ein Film? Sollte man vielleicht auch noch sagen. Ich würde sagen, es ist ein philosophischer Spielfilm. Meinst du, das passt? Mhm. Es hat mal jemand den Film sehr treffend in einem Satz zusammengefasst, mit dem Satz, Leute reden viel. Und ich würde sagen, das beschreibt den Film sehr gut. Es wird sehr viel geredet, auch über das Geredete selbst. Es sind viele philosophische Fragen werden angesprochen, die ziemlich bekannt sind, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt. Nichts Neues oder besonders Tiefgehendes, aber es ist sehr interessant, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt sich als Philosophen bezeichnen würden. Und ja, das macht das eben, zieht das Ganze auf an der Geschichte, dass dieser Hauptcharakter träumt und verschiedene Leute eben reden sieht und hört in seinen Träumen und andere Dinge sieht und es reiht sich quasi eine Traumszene an die andere. Zwischendurch gibt's falsche Erwachen und er nimmt seine Klarheit teilweise mit in oder man kann es nicht genau sagen, manchmal trübt er vielleicht auch ein. Manche finden den Film total langweilig und ich muss sagen, ich könnte nachvollziehen, warum, aber er ist halt nicht langweilig. Also ich kann es nicht ganz verstehen, wie man den Film langweilig finden soll, weil er halt viele Denkansätze zu unterschiedlichen Themen bietet und am Ende eine Frage offen lässt. Auch wenn man die nicht die einzelnen Themen, die angesprochen betrachtet, sondern auch die Geschichte von dem Film, von dem Träumer, ist am Ende nicht wirklich klar, warum er das erlebt, warum, ob das jetzt vielleicht einfach nur ein Ausschnitt aus einer Nacht von ihm ist oder was anderes. Also da will ich mal nicht zu viel verraten. Aber ich würde sagen, als Klarträumer, der Klartraumfilme schauen will, auf jeden Fall anschauen.
Er hat mich gerade so ein bisschen an The Philosophers erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der lief vor kurzem im Fernsehen.
Nee.
Da geht es um eine Philosophieklasse während des Studiums. Und die machen ein Gedankenexperiment. Von den 20 Leuten, die sie sind, können 10 Leute in einen Bunker, während draußen atomare Apokalypse bevorsteht und sie müssen aussuchen, wer mitkommt. Und dann müssen sie die zugeteilten Rollen quasi spielen, sodass sie jetzt nach den Kriterien aussuchen, was die Figuren und die Rollen alle für Eigenschaften haben. Und da ist das dann auch immer so, Wechsel zwischen der Klasse und dem Endzeit-Szenario hin und her. Und wenn man so den Film hört von der Beschreibung, denkt man eigentlich, das geht so ein bisschen in Richtung Action. Aber da passiert halt echt gar nichts. Und das ist ein purer Dialogfilm, wenn man so will.
Ja, kann ich Ähnlichkeiten erkennen, ja. Aber den Film habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht viel zu sagen.
Trotz vieler schlechter Kritiken, sehr gut, finde ich.
Okay.
Aber das ist nur am Rande.
Ja, das ist ja eigentlich immer so mit Filmen, dass man die Bewertung bei IMDb sagt nicht aus, ob man den Film mögen wird, wenn man schaut oder nicht.
Stimmt.
Ja, fällt dir noch was ein zu Waking Life? Das war eine recht allgemeine Beschreibung.
Ich habe den nicht geguckt.
Ah, dann sei das auch deine Empfehlung. Ich denke mal, sehr weit ins Detail muss man gar nicht gehen, weil, also wenn man wirklich auf die Themen eingehen wollen würde, die da angesprochen werden, das wäre eine eigene Podcast-Serie für sich wahrscheinlich. Deswegen das nicht. Und die Geschichte von Träumer will ich auch jetzt nicht aufklären, deswegen würde ich sagen, lassen wir es dabei. Oh, als nächstes steht hier auf der Liste Inception. Wer hat denn den da drauf geschrieben? Das ist doch kein Klartraumfilm.
Habe ich jetzt auch
nie gehört noch.
Nur weil das hier mit Christian Dings da ist, ne?
Irgendwas mit B. Christian.
Ja.
Hast du den gesehen?
Ich meine mich daran zu erinnern, vielleicht nur so nebenbei. Nee, natürlich. Klar, wir sind so witzig.
Ja, wie immer.
Wir sind richtig witzig.
Worum geht's denn da?
Ernsthaft?
Ja, erzähl mal.
Okay, also vorher möchten wir sagen, dass wir Inception gerne spoilern würden in dieser Folge, weil wir davon ausgehen, dass viele ihn schon geguckt haben und gleichzeitig nur über diesen Film reden können, wenn wir auch die meisten inhaltlichen Aspekte mit einbeziehen.
Ja, aber dann lass mich vorweg sagen, wer den wirklich nicht kennt, den Film. Es ist der Spielfilm, der den meisten einfällt, wenn es um Filme zu Klarträumen geht heutzutage, der viele auf das Thema aufmerksam gemacht hat und so weiter. Wird halt oft so als Hollywood-Interpretation von einem Thema bezeichnet. Ob das so zutrifft, kann man auch drüber diskutieren. Und inhaltlich kann man sich jetzt auch anhören, was wir drüber zu sagen haben. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann springt jetzt auf das nächste Kapitel.
Gut, worum geht's in Inception? Ich denke, viele wissen das. Besonders die, die jetzt nicht weitergesprungen sind.
Genau.
Aber die Anspielungen sind natürlich recht eindeutig. Träume, das Erkennen der Träume und das Beeinflussen der Träume, während man sie träumt. Gleichzeitig kommt das Thema Shared Dreaming auf. Diesmal im technischen und nicht im philosophischen Gedanken. Also nicht.
Also mit technischer Hilfe, nicht rein durch psychische Fähigkeiten.
Genau. Oder übernatürliche Fähigkeiten, ja, wenn man sie so nennen mag. Ist natürlich Zukunftsmusik, aber durchaus im Rahmen des Möglichen, wenn vielleicht auch nicht durch diese Technik, wie sie da verwendet wird.
Ja, ganz so wird das wohl in den nächsten, ich wage mal zu behaupten, na gut, ich sag jetzt nicht Jahrhunderten, aber in den nächsten sehr vielen Jahren wird das so auf jeden Fall nicht möglich sein und ich bezweifle, dass es jemals genau auf diese Weise möglich sein wird, in Träume anderer einzusteigen oder überhaupt nur Traumbilder von Träumenden, also was sie sehen, auch zu sehen oder sowas in der Art. Das ist halt sehr eine perfekte Vorstellung von dieser technischen Möglichkeit. Es basiert wirklich nicht auf der Realität, wie man heute schon vermuten kann, dass das eventuell irgendwann mal möglich sein wird.
Dazu muss man aber sagen, dass der Drehbuchautor, ich glaube, das war er selbst, oder?
Ja.
Dass eindeutig Vorkenntnisse zum Thema Klarträumen vorherrschen. Mhm. Es gibt ja auch das Gerücht oder die Behauptung, dass er selbst aktiver Klarträumer sei.
Ja.
Aber man sieht ganz eindeutig, dass er sich in der Materie auskennt, denn man erkennt Reality Checks wieder, man erkennt die Problematik, die ein Traum mit sich bringt, wieder, also dass es teilweise schwer ist, die Kontrolle zu behalten und die Klarheit zu behalten.
Ja.
Weil die Charaktere ja teilweise eintrüben während des...
Ja, aber die andere Sache, den Traum stabil zu halten, das ist bei den ganzen gar kein Problem, im Gegenteil. Das liegt ja aber auch an den Mitteln, das sie bekommen haben, oder?
Genau.
Genau, okay.
Deswegen, also, das ist meiner Meinung nach auch der größte Unterschied zum echten Klartraum. Im Film ist das natürlich sehr real alles, sehr akut. Die Bedrohung ist auch real, während in einem Klartraum, wie wir ihn erleben, die Intensität teilweise um einiges niedriger sein kann, die Erinnerung natürlich daran sehr schwach ist zwischendurch und auch die Stabilität, wie du eben schon gesagt hast.
Ja. Also ich weiß nicht, Christopher Nolan, um den Namen auch mal zu sagen, der, wie heißt es, Regisseur, hätte ich fast Director gesagt, aber das versteht man ja auch heutzutage. Er hat sich auf jeden Fall mit Klartraum auseinandergesetzt. Man weiß jetzt nicht, wie er darauf aufmerksam geworden ist und wie intensiv er sich damit beschäftigt hat. Ob er jetzt das Label aktiver Klarträumer verdient hat oder so, das hängt sowieso davon ab, wen man als solches bezeichnen will und wen nicht. Also ich denke, es reicht, reicht zu sagen, dass er sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dann das meiste davon vergessen hat und nicht in den Film eingebaut hat, sage ich mal besser, weil es halt, wenn man es realistisch gemacht hätte, ich glaube nicht, dass es ansatzweise möglich gewesen wäre, so einen Erfolg daraus zu produzieren, wenn man die Sachen nicht so gemacht hätte, die jetzt von Klarträumern als unrealistisch kritisiert werden.
Ja, also ich denke, es wäre möglich, einen Film zu drehen, der mehr Ähnlichkeit mit einem Klartraum zu tun hat. Aber gemeinsam, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Ja. Aber dann wäre es halt nicht in dieser Form ein Action-Thriller,
genau,
denke ich.
Man könnte halt auch nicht seine Action-Geschichte, die man eigentlich schreiben will, so realistisch da reintun, weil es halt unterbrochen würde von anderen Dingen, die man halt einbauen wollen würde, um es realistisch zu halten. Aber ich denke mal, dass es die Kritik, die von Klarträumern oft kommt, dass das unrealistisch wäre und eigentlich teilweise wird auch behauptet, überhaupt kein Klartraumfilm wäre, weil bis auf die eine Tatsache, dass sie behaupten, sie wären in Träumen, eigentlich nicht so ist. Und es kommt einem ja auch nicht vor wie Träume, sondern wie halt eine technisch aufgebaute virtuelle Realität. Und da gibt es andere Filme, die sowas auch erzählen, ohne Bezug zu nehmen auf Träume. Aber ich denke mal, dass die Kritik zwar im Prinzip berechtigt ist, aber dass es auch rechtmäßig ist, einen Film so zu machen, um halt einen Action-Thriller daraus zu machen, einen erfolgreichen Hollywood-Film, was man sich so darunter vorstellt. Er hat den Film ja nicht gemacht, um das Klarträumen bekannter zu machen, würde ich mal behaupten, sondern um einen guten Film zu machen.
Ja, gut.
Ich würde sagen, wir sollten an der Stelle einfach, weil ich gerade die Gelegenheit habe, noch mit einem Missverständnis aufräumen. Du erinnerst dich an die Tokens, die verwendet werden in einem Film, oder? Um zu erkennen, ob man sich im eigenen Traum befindet oder im Traum eines anderen. Das ist auch so eine unrealistische Sache, aber meinetwegen. Sehr viele scheinen das so zu verstehen, dass diese Tokens verwendet werden als Realitätscheck, um zu erkennen, ob man gerade träumt oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, woher das kommt, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man zum Beispiel den Kreisel dreht und dann kann er natürlich auch im Traum umfallen. Das ist ja möglich. Das ist kein zuverlässiger Realitätscheck. Natürlich kann sein, dass man die Erfahrung macht, dass so ein Item zuverlässige Realitätstests für einen selbst ermöglicht, aber es wäre bei weitem nicht diese wichtige Rolle einnehmen, die es in der Geschichte einnimmt, sondern die sind halt dazu da. Das Prinzip ist halt, dass nur derjenige, der das Item besitzt, weiß, wie es sich verhalten soll im eigenen Traum. Und wenn man im Traum von jemand anders ist, dann müsste das quasi von ihm, von seinem Geist oder Gehirn alles nachgebaut werden, inklusive dem Verhalten von diesem Gegenstand. Und da man das ein Geheimnis bleiben lassen sollte, wie sich das Item im eigenen Traum verhält, kann das eben von jemand anders nicht repliziert werden. Und so soll man erkennen können, dass man sich im Traum eines anderen befindet.
Diese Fehlinterpretation sorgt natürlich auch dafür, dass das Ende des Filmes falsch verstanden wird, meiner Meinung nach.
Ja, genau.
Denn die Frage ist nicht, ist er in seinem Traum, nein, die Frage ist nicht, ist er in einem Traum oder ist er in keinem Traum, sondern die Frage ist eigentlich,
in wessen Traum ist er?
Ist er in seinem oder in einem anderen?
Genau. Natürlich impliziert das dann auch die Frage, ob er überhaupt träumt. Also
richtig.
Ist, die offene Frage ist schon auch, ob er überhaupt träumt. Es kann sein, dass er nicht träumt. Aber es, die Frage wird halt noch mal größer, wenn man, wenn man ja für möglich hält, dass er noch träumt, dann muss man auch für möglich halten, also im Rahmen dieser Geschichte möglich erachten, dass er im Traum von jemand anders ist. Und es wird dann noch deutlich interessanter, was man darüber so an Gedanken anstellen kann. Mhm. Das überlasse ich aber an der Stelle mal jedem selbst erstmal. Inception-Folge kommt ein andermal.
Ja, auch im Dreiteiler mindestens, wenn nicht sogar vier Teile. Vielleicht fragen wir auch mal Christopher Nolan, ob er bereit ist, uns diese Folge zu schreiben.
Ja, leider habe ich gemerkt, er kann nicht so gut Deutsch.
Ja und? Aber wir können doch mit ihm kommunizieren auf Englisch und dann übersetzen wir das.
Ich glaube, das könnte gehen. Machen wir dann mal. Gut, reicht das über Inception erstmal? Ich denke schon.
Ja.
Was haben wir noch auf der Liste? The Good Night. Gute Nacht, ciao. Nein, das war der Filmtitel für einen Film, der, also das ist einer der wenigen, wo es wirklich so astrein eindeutig um Klarträume geht und es auch so bezeichnet wird. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in der deutschen Übersetzung, ob es Klarträume oder luzide Träume genannt werden wird, aber es geht um einen Mann, der recht unzufrieden ist mit seinem Leben und in seinen Träumen eine Frau trifft, die er, also er hofft dann auch, die wiederzutreffen in Träumen, er trifft die da öfter und wünscht sich halt, dass er auch Sex mit ihr hat und also zumindest kann man annehmen, dass das sein Traumziel ist, hat aber eigentlich kaum oder keine Ahnung von Träumen und fängt dann an, sich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen und wird darauf aufmerksam gemacht, dass es Klarträume gibt und dass man das lernen kann und dass ihm das ja behilflich sein könnte in seinem Ziel oder seinen Zielen. Und dann lernt er das Klarträumen erstaunlich schnell, erstaunlich gut. Und ich überspringe jetzt mal den größten Teil von dem Film, weil das ist halt, wie es mit so Dramen ist. Es passiert nicht viel. Doch die Geschichte entwickelt sich natürlich weiter. Aber der Film beschäftigt sich dann halt mit, einmal oberflächlich betrachtet, der Gefahr, dass man durchs Klarträumen die Lust an der Realität noch weiter verliert, weil die Klarträume ja viel interessanter sind. Keine so realistische Gefahr, würde ich sagen, aber meinetwegen, wenn man einen Film darüber machen will, kann man das ja tun. Und ich würde sagen, er beschäftigt sich auch mit Zusammenhängen von Träumen mit dem eigenen Wachleben, also wie die sich gegenseitig beeinflussen. Also einerseits, dass man halt davon träumt, was man, dass die Träume sich dem anpassen, was man tagsüber erlebt. Und auch das, was man im Traum gesehen hat, ein selbst sich anders verhalten lässt in Situationen, die dann dem Traum ähneln. Zum Beispiel konkret in dem Fall trifft er diese Traumfrau wieder, und zwar im Wachleben einmal. Also er findet raus, dass es eine Frau gibt, die genauso aussieht. Und er schafft es dann, die kennenzulernen, und sie ist halt völlig anders als in seinen Träumen. Wer hätte das gedacht? Und will nicht sofort Sex mit ihm. Wie diese zwei Welten, wenn man so will, sich gegenseitig beeinflussen, behaupte ich mal, ist auch ein Thema des Films. Also,
ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und versuche jetzt nicht zu spoilern, aber es geht meiner Meinung nach auch darum, was die Realität eigentlich wert ist.
Mhm.
Ob man den Wert der Realität daran misst, wie ihre Wahrheit einschätzen oder wie wir die Gefühle einschätzen, die wir da mit dieser Realitätsebene verbunden haben, werden. Sagen wir mal so, ein Mensch, der sehr traurig ist, im normalen Leben unter Depressionen leidet oder andere Schwierigkeiten hat und ein Buch liest und während er dieses Buch liest, es ihm gut geht, dann sagt doch niemand, du, hör auf, dieses Buch zu lesen. Das ist nur Fiktion. Beschäftige dich mit deinem Leben, auch wenn es scheiße ist.
Richtig.
Und das wird natürlich noch auf eine höhere Ebene projiziert, dadurch, dass es hier wirklich um Träume geht, die eine komplette Form der Realitätsflucht darstellen.
Können, ja. Genau. Ja, ich glaube, das reicht erstmal zu dem Film.
Ja.
Also wenn man nicht grundsätzlich was gegen Dramen hat, dann lohnt sich das Anschauen dadurch auch.
Wikipedia sagt dazu tatsächlich Komödie.
Oh je. Also da bin ich jetzt kein Experte, aber bei Komödie denke ich halt daran, dass das Witze drin sind, über die man dann auch wirklich lachen muss oder so. Das es sind vielleicht Zusammenhänge und Situationen, die Komik beinhalten, aber es ist kein lustiger Film an sich. Würde ich nicht sagen. Oder ich hab die lustige Seite überhaupt nicht gesehen. Das könnte auch möglich sein.
Vielleicht hast du einfach keinen Humor.
Genau, ja, das, ich bin ja Deutscher. Ja,
das sowieso.
Ja, ja, okay, dann ist es halt für Deutsche eine auf jeden Fall ein Drama, würde ich sagen. Tragödie. Vielleicht zu weit gegriffen.
Dann fange ich mal mit der Truman Show an. Und zwar ist das auch ein recht alter, was heißt recht alter Film? Oh, das ist schrecklich, diese Aussage. Aber ein schon etwas älterer Film, der auch vielen Leuten bekannt sein sollte, mit Jim Carrey. Und jetzt ist die Frage, wie weit wir vorgehen. Denn wenn wir den Film gar nicht spoilern, dann ist es recht schnell abgefrühstückt, dieses Thema. Schaut den Film.
Ja, ich glaube, das könnte durchaus die richtige Herangehensweise sein. Aber wir können auch sagen, wir spoilern jetzt gleich und ihr könnt dann auf die nächste Kapitelmarke springen.
Ja, du bist der Mann für die Technik. Wenn du das machen möchtest, dann machen wir das.
Mach immer.
Gut. Ja. Die Truman Show, darin geht's um einen Charakter, der ein ganz normales Leben auf einer Insel führt und plötzlich findet er Stück für Stück heraus, dass sein Leben tatsächlich eine Reality-TV-Show ist, die seit seiner Geburt gedreht wird und alle Charaktere auf dieser Insel, abgesehen von ihm, Schauspieler sind. Dementsprechend ist natürlich sein ganzes Leben, wie er es, ich glaube, mit 25 Jahren oder so gelebt hat, in Frage gestellt und die Relevanz und die Wahrheit insgesamt, was auch immer ich mit Relevanz gerade sagen wollte. Also gerade die Figuren haben ihn natürlich alle betrogen, dadurch, dass sie nur gespielte Charaktere waren. Und das hat sehr viele Ähnlichkeiten mit einem Traum, wo die Traumfiguren auch, man kann ihnen eben nicht alles glauben, was sie sagen. Und wenn man träumt und trüb träumt, dann nimmt man viele Dinge für ernst und auf bare Münze, die eigentlich gar nicht so relevant sind. Also wenn einem jetzt im Traum Kuchen runterfällt, dann im Klartraum ist es eigentlich relativ egal. Aber im Trübtraum kann es das doch schon ziemlich beschäftigen.
Ja. Ja, das ist ein interessanter Zusammenhang, den ich so ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen habe. Der ist mir nicht alleine aufgefallen. Schön gesagt.
Ach so. Schön. Ich dachte, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen.
Nee. Nee, war gut erklärt. Ich denke, ich werde ihn mir nochmal anschauen jetzt. Also nicht jetzt, aber ja.
Ja, interessant ist meiner Meinung nach auch diese Kuppel, die um ihn rum ist.
Das Studio, das größte Fernsehstudio der Welt oder so heißt es.
Genau. Ich habe das gerade mit der Hand dargestellt.
Ich habe es gehört.
es ist dieser aufgemalte Himmel und der Mond, in dem der Regisseur sitzt. Ich finde das schon ziemlich sehr traumhaft eigentlich alles, denn das ist natürlich jetzt auch die Bild...
oder traumhaft?
Beides.
Okay.
Nee, traumartig. Es ist halt auf die bildliche Ebene projiziert, was wir eigentlich für ein Gefühl haben, wenn wir einen Klartraum haben. Oder wenn wir einen Reality-Check machen und merken, wie wir eigentlich gar nicht richtig herausfinden können, ob wir gerade wach sind.
Ja.
Ein Freund von mir hat das beschrieben mit, dass sich alles quasi um ihn herum krümmt, wie eine 360-Grad-Leinwand. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl und ich finde, diese Kuppel, wo der Himmel aufgemalt ist, symbolisiert das perfekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist, aber das trifft es meiner Meinung nach sehr gut.
Mhm. Ja. Ja, auch, das war jetzt, glaube ich, bisher der einzige Film aus den 90ern, den wir hier drin haben. Es könnte auch so bleiben. Interessante Feststellung, glaube ich.
Matrix ist von 2001?
99, hast recht. Ja, okay. Gut, jetzt wo du Matrix gesagt hast, reden wir mal über Matrix.
Ja, wir einigen uns auf die deutsche Aussprache, denn
ja, Hauptsache nicht unterschiedlich. The Matrix als Filmtitel.
Okay, gut. Ja, ich würde sagen, genauso wie bei Inception ist das recht deutlich.
Ich glaube, für manche wird es bei Inception deutlich deutlicher sein, der Zusammenhang. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen wissen, worum es geht in Matrix, oder? Ich glaube, davon können wir ausgehen. Er ist recht deutlich, der Zusammenhang ist halt, es geht nicht eindeutig um Träume, aber um etwas, das man auf verschiedenen Ebenen mit Träumen und auch mit Klarträumen vergleichen kann.
Erklär mir doch mal den Unterschied zwischen der Matrix und dem Traum.
Ja, ja, du hast recht eigentlich. Bei Inception ist ja auch technische Hilfsmittel im Einsatz. Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass die Träume in Inception von Menschen generiert sind und die in Matrix nicht, aber ob das jetzt wirklich ein Unterschied ist, darüber könnte man auch reden. Klar.
Also
es sind wohl schon de facto Träume, ja. Das muss man so betrachten, doch. Auch wenn sie halt nicht so bezeichnet werden, glaube ich zumindest nicht. Wüsste jetzt nicht wo. Im Film meine ich. Ja, also der Zuschauer wird nicht gerade dazu angeregt, sie als Träume zu betrachten. Aber das könnte auch daran liegen, dass die Menschen bei Träumen nicht an Matrix denken, sondern, naja, an so typische unverständliche Erinnerungsfetzen, die sie haben.
Richtig, also die Relevanz der Träume ist in der Gesellschaft zu niedrig, als dass dann bewusst werden, oder den meisten Menschen dann bewusst werden würde, wie intensiv dieses Gefühl ist, während des Seins in der Matrix. Mhm. Also, das ist vermutlich der Gedanke dahinter. Ich sehe den Hauptunterschied eigentlich bei dem Main-Server, wenn du so willst.
Mhm.
Du hast in der Matrix einen großen Server, auf ja, den stimmt. ganz viele joinen, während du bei Inception einen Server hast, einen Localhost quasi.
Ja, gut, es sind halt nicht so viele, aber das Netzwerkprinzip, wenn man so will, ist das gleiche. Es gibt einen Host, der den Traum generiert und die anderen sind darin.
Ja, aber bei der Matrix ist das ein dedizierter Server.
Okay, ja, es gibt durchaus so feine Unterschiede, ja, stimmt.
Also ich würde halt den Unterschied sehen, dass bei Inception der Träumer die eigentliche Relevanz hat. Während du bei Matrix ganz viele einzelne Träume hast, die aber keine wirkliche individuelle Relevanz haben.
Naja, so
außer vielleicht Neo.
In der Analogie würde ich sagen, die anderen Träume in Inception sind ja auch Träumer im selben Traum. Also wenn du die Leute in der Matrix als Träumer bezeichnest, dann würde ich sagen, sind alle Teilnehmer im Traum in Inception auch Träumer. Und der Host ist im Inception-Fall halt meinetwegen der eine Träumer, der sich unterscheidet von den anderen. Im Falle von Matrix ist die Matrix als Computersystem eben der eine Träumer, der ist ja, nimmt ja auch teil an einem Traum, generiert nicht nur die Umgebung, sondern auch Charaktere.
Mhm. Aber für mich ist der Unterschied eben, dass es ein neutrales, es ist quasi du kannst das so sehen, Ja, es ist kein Mensch und es ergreift keine Partei.
Naja, die eigene. Hat ja eigene Ziele.
Ich habe das anders interpretiert. Also ja, zum Beispiel.
Ja, muss man nicht, stimmt.
Wenn du jetzt die Firewall betrachtest, sie versucht nur die Balance zu halten, quasi.
Ja, stimmt, ja.
Das ist Anti-Cheat-Schutz.
Ja, nicht nur. Also gegen Neo zu kämpfen oder gegen Deco ihre Ziele. Ist das Balance halten noch? Oder ist das Verfolgen von eigenen Zielen? Oder ist einfach Balance halten das eigene Ziel?
Aber sowohl Inception als auch Matrix zeigen spannende Details auf, die wir auch aus dem Traum kennen. Ich meine zum Beispiel die Abwehrhaltung des Traumes dem Träumer gegenüber.
Ja.
In Matrix ist das natürlich jetzt durch Mr. Smith deutlich. Sobald Neo irgendwas macht, was den Traum, die Matrix beeinflusst, kommt Mr. Smith und versucht ihn aufzuhalten.
Mhm.
Und wenn man bei Inception den Traumfiguren zeigt, dass man sich dessen bewusst ist, dass es nur ein Traum ist, dann reagieren sie auch aggressiv. Also das sind Sachen, die wir aber auch im Traum finden können.
Ja, das kennen, glaube ich, sehr viele Klarträumer so. Genau. Ich glaube, allein zu dem Zusammenhang mit den Ähnlichkeiten von Inception und Matrix oder Matrix könnten wir jetzt noch einiges reden, aber mal Matrix alleine betrachtet. Was sind denn so die Ähnlichkeiten zum Klartraum? Weil da das ja nicht eindeutig als Traum nicht immer dargestellt wird, glaube ich, ist das nicht so eindeutig, warum Matrix oft als Klartraumfilm bezeichnet wird.
Ich würde eindeutig erstmal sagen, die Fiktionalität und die Tatsache, dass die Figuren schlafen.
Ja, ob das jetzt wirklich schlafen ist, weiß ich nicht. Aber sowas Ähnliches, sagen wir mal. Mindestens. Ich denke jetzt gerade die ganze Zeit an den ersten Teil, aber es gibt ja noch viel mehr Potenzial für solche Zusammenhänge im zweiten und dritten Teil, der eigentlich ein Teil ist, aber halt zu lang war für einen Teil, scheinbar.
Ich habe nur den zweiten geguckt.
Dann hast du den zweiten Teil nur zur Hälfte gesehen.
Mir wurde das zu blöd.
Ganz verständlich. Habe ich auch damals nur. Ja, den zweiten habe ich gesehen, den dritten nicht mehr. Ich fand den zu anders, schon wie anfängt. Aber davon fange ich jetzt nicht an. Also wichtig finde ich zum Beispiel die Fähigkeiten, die Neo im Traum hat, wenn man Traum nennen will, in der Matrix hat eben. Und die Fähigkeiten, die er im dann angenommenen Wachleben hat, wie die, da gibt es Unterschiede und wo die herkommen, ist nicht so ganz klar. Es sind auch interessante Zusammenhänge, würde ich mal sagen.
Und auch die Problematik der Klarheit ist da. Also, dass Neo am Anfang unglaubliche Probleme hat, die Matrix als eine solche zu erkennen.
Ja,
klar. Generell, dass es sehr schwierig ist, die Leute in dieser Matrix davon zu überzeugen, dass es alles nur Fiktion ist.
Ja, die müssen ja von konkret Kind Szene zu dem einen eben, als ganz am Anfang vom Training ist er in, also spoilern wir gerade schon? Nee, Matrix hat man gesehen. ist er in so einem Programm, wo er durch die Fußgängerzone oder über so einen Platz geht mit lauter Passanten und so. Da ist ihm auch zuerst nicht klar, wo er jetzt ist und er muss fragen. Das meint das sowohl so solche Stellen, dass er das nicht gleich erkennt, obwohl es eigentlich doch ziemlich eindeutig ist, wenn man vom Wachleben schlagartig auf diesen Platz oder an diese Stelle sich begibt, ohne dahin zu gehen.
Aber das kennen wir ja auch, wenn wir ein WELD haben,
genau,
dass wir nicht sofort wissen, dass wir plötzlich träumen.
Ja.
Na, also es ist, man erkennt sich darin wieder eigentlich.
Ja.
Das ist ganz witzig.
Ja, auch dann, mal, wenn den Zuhörern noch weitere solche Details und Zusammenhänge und Ähnlichkeiten auffällen, würde ich mich freuen, wenn ihr da Kommentare abgeben würdet. Ich bin mir nämlich sicher, dass wir sehr vieles jetzt, das meiste nicht angesprochen haben und dass uns auch einiges nicht aufgefallen ist an Analogien.
Was ich auch gut finde, ist das Zögern, wenn Neo am Anfang des Films seine Fähigkeiten einsetzen möchte.
Ja,
genau, er möchte nicht rüberspringen.
Ja.
Er hat echt Schiss.
Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst, erinnert mich das auch daran, wie ich das erste Mal aus dem Fenster gesprungen bin.
Also im Traum.
Ja, im Traum. Ja, das ja, war doch ein bisschen ähnlich.
Gut.
Ja, also ich würde mal sagen, da gibt es auch noch Potenzial für weitere Zusammenhänge feststellen und natürlich philosophische Gespräche darüber, aber das wäre dann auch etwas viel für die eine Folge.
Richtig. Ja, dann kannst du ja noch ein, zwei Filme ansprechen, die ich nicht gesehen habe.
Zwei Stück, dann würde ich sagen, Open Your Eyes und Vanilla Sky kann man zusammen behandeln. Das eine ist, also Open Your Eyes ist der ältere, Vanilla Sky ist ein Remake. Wenn ich mich richtig erinnere, sogar vom selben Regisseur, oder verwechsel ich das? Könnte sein. Glaub nicht. Nee, es ist, glaube ich, nur eine Schauspielerin, die gleich, oder wie auch immer. Es ist wirklich die gleiche Geschichte mit Unterschieden im Detail. Also der Zusammenhang von Open Your Eyes bzw. Vanilla Sky zum Klarträumen ist eigentlich am besten zu erklären, wenn man das Ende spoilert, und das will ich eigentlich nicht. Deswegen ist das jetzt etwas schwierig. Ja, es geht nicht um klassische Klarträume, wie man legt sich schlafen und träumt dann klar, aber es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen dem, was da als Klartraum oder als luzider Traum bezeichnet wird, und dem, was wir üblicherweise als luziden Traum bezeichnen. Ich würde sagen, anschauen lohnt sich auf jeden Fall, wenn man nichts gegen ältere Filme hat. Ich fand den alten sogar ein Stückchen besser. Grafisch ist der neue auf jeden Fall besser, aber kann man sich beide oder einen davon einmal anschauen.
Grafisch. Kann man grafisch in diesem Zusammenhang sagen?
Naja, wegen dem vanillefarbenen Himmel zum Beispiel. Den gibt's im Alten nicht.
Egal. Gut.
Visuell.
Ich schaue ihn mir mal an. Ja, jetzt könntest du noch Science of Sleep ansprechen?
Ja, also auch eindeutig ein Klartraumfilm, weil der Hauptcharakter in dem Film anscheinend immer klarträumt, also nicht immer, aber immer, wenn er schläft, klarträumt. Entweder das oder seine Trübträume sind halt so unwichtig für die Geschichte, dass sie ignoriert werden. Wenn der sich schlafen legt, sieht man sofort einen Klartraum anfangen. Also er scheint da sehr, sehr talentiert zu sein. Es ist eine Liebesgeschichte und es ist ganz lustig gemacht, wie er halt in seinen Träumen auch seine Sachen, die sich in seinem Wachleben gerade beschäftigen, aufarbeitet, sich damit beschäftigt und auch Lösungen für sein Wachleben findet. Also für zum Beispiel die Frage, wie er mit seiner neuen Nachbarin, wie er sich ihr nähern kann und so. Das war jetzt kurz, aber ich glaube, das passt schon.
Okay, gut. Dann kommen wir zu Coraline.
Ja.
Nicht Caroline.
Ja, okay. Ja, da willst du ja nicht beleidigen. Ich sag mal vorweg, das ist auch einer der Filme, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich ein Klartraumfilm oder ob er so eindeutig auf die Liste gehört. Aber so wie ich jetzt die anderen Beschreibungen von dir gehört habe, glaube ich, du wirst mich jetzt gleich überzeugen können. Bin ich mal gespannt, was kommt.
Deswegen nennt man mich auch den Überzeuger. Coraline, für die, die ihn nicht kennen, das ist ein Animationsfilm mit der Aufmachung eines Kinderfilms, und ich würde sagen, dass ein Teil der Zielgruppe auch Kinder sind.
Ja.
Also es ist halt sehr typisch Kinderfilm eigentlich.
Alles. Da kommt es jetzt zugute, dass ich Interviews mit dem Regisseur und Audiokommentar gehört habe. Er hat den Film zusammen mit seiner Tochter gemacht und eigentlich nur für seine Tochter. Also natürlich auch für alle anderen, die ihn schauen, aber er hat, so sagt er zumindest, wirklich ausschließlich darauf geachtet, was besser wäre, um den Film seiner Tochter gefallen zu lassen und das, was er rüberbringen will, seiner Tochter rüberzubringen. Und die ist, glaube ich, was war die, 7 oder so zum Zeitpunkt, kann ich mich irren, aber so in dem, um den Dreh. Das ist also laut ihm eindeutig die Zielgruppe, doch eher jüngere Kinder. Daran wird oft gezweifelt, weil es halt doch schockierende Szenen gibt und auch, ich sag's jetzt wieder grafisch, vielleicht für kleine Kinder angsteinflößendes Stellen, aber wenn man seinen Kindern das zutraut, dann würde ich sagen, ist es immer noch ein Kinderfilm.
Also, ich würde sagen, das passiert, wenn Tim Burton mit Toy Story in einen Mixer gepackt wird. Mhm.
Ja.
Es ist sehr Burton-Style, meiner Meinung nach. Ist aber ja, französisch, ja, oder? Französisch? Oder wie? Ist das ein französischer Film?
Ach so, nee, ich glaube nicht. Der Name klingt nur französisch.
Nee, ich dachte, weil da auch sehr viel französische Charaktere drin, keine Ahnung. Egal.
Ich sehe gerade, Wikipedia nennt ihn Horror-Fantasy.
Ja, also es passt schon. Ganz eindeutig
Horror. Gerade für kleine Kinder würde ich sagen, kann man es schon als Horrorfilm bezeichnen, doch.
Also ich muss sagen, ich habe den in einem Hotelzimmer geguckt. Da habe ich mir gerade Netflix geholt, weil ich im Hotel WLAN keine illegalen Handlungen machen wollte. Ich mache das generell natürlich auch nicht. Stream ist böse, Kinder. Mhm. Jedenfalls war der bei Netflix und so im Hotelzimmer abends alleine. Also gegruselt habe ich mich schon. Ja, das war jetzt ja. Horror oder so, aber.
Also bei Horrorfilmen denke ich an schlimmere Sachen eindeutig, aber die Richtung ist eindeutig Horror, also ja, und es ist ein englischer Film. Es ist ein
Horrorfilm für Kinder, meiner Meinung nach.
Es ist ein englischer Film, also aus den UK.
Okay.
Komplett.
Na gut, Klartraumelemente. Also, zunächst einmal ganz eindeutig, meiner Meinung nach, die Tatsache, dass sie durch einen Tunnel in eine andere Welt geht, die ihrer fast identisch ist, ihrer gegenüber, aber spannend ist, voller Abenteuer und irgendwie eine dunklere Faszination erweckt.
Ja, also ich würde es als Fantasiewelt bezeichnen. So habe ich das zumindest am Anfang vom Film interpretiert.
Jetzt überleg mal, wann sie da immer hingeht.
Dann, wenn es im Drehbuch steht? Oder meinst du nachts?
Nachts. Ah, sie geht immer, wenn sie schlafen soll, dahin. Und gleichzeitig, tagsüber, ist dieser Schrank oder so, ich weiß nicht, was es ist, so eine kleine Küchentürschrank.
Ja.
Dings. Das ist zu. Und, oder wenn sie es aufkriegt, dann
okay, ja, das ist ein Hinweis darauf, dass sie immer schon eingeschlafen ist, wenn sie dahin geht, ja.
Gleichzeitig beginnt der Traum quasi schon in ihrem Bett. Es ist quasi wie ein False Awakening.
Ja.
Die Mäuse, die sie dahin führen.
Falsches Wachbleiben.
Höchst surreal. Ja, genau. Sie hat das Gefühl, wach zu sein, wach geblieben zu sein, während der Traum sich schon aufbaut. Und
ja.
Ja, schlussendlich am Ende wird er überhaupt geklärt, ob die.
Aus meiner Sicht nicht, nee.
Also eigentlich könnte das alles auch ein Traum gewesen sein, oder?
Ja, also mir liegt es noch ein bisschen fern, das so eindeutig als Traum oder als Träume zu bezeichnen. Einmal, weil es nicht eindeutig gesagt wird, dass es um Träume geht, sondern es ist halt ja ihre Fantasiewelt. Man könnte das auch so erklären, dass es halt, ja, man würde dann wohl als Erwachsener sagen, sich eingebildet hat oder wie auch immer oder halt sich vorgestellt hat. Aber gut, der Unterschied zwischen Fantasie und Träumen ist jetzt dann in dem Zusammenhang auch nicht so groß. Also meinetwegen gehen wir weiter, den Faden bezeichnet als ihre Träume. Auch wenn es komisch ist, dass sie dann mal länger als die Nacht drin bleiben kann und also sehr viel länger. Aber gut, das kennt man ja auch von manchen Träumen.
Ich will auch nicht sagen, dass da von Träumen gesprochen wird. Das
aber
ist jetzt höchst interpretatorisch, klar.
Ja. Ja, macht ja, passt ja auch. Was war die Frage nochmal?
Ob am Ende klar also, gemacht wird, ob das irgendwie real war oder nicht.
Aus meiner Sicht nicht. Nicht eindeutig.
Und, man könnte es noch gleichzeitig so beschreiben, beziehungsweise Ähnlichkeiten mit einem Albtraum finden, denn es ist eine normale, eigentlich ziemlich friedliche Umgebung, die plötzlich eskaliert und wo sich alles gegen sie wendet.
Hm. Also wenn man es so interpretiert, dass es am Ende eindeutig gemacht wird, ob es real war oder nicht, dann wird es eher klar gemacht, dass es real war. Also es werden schon Verbindungen hergestellt, aber ich bin da kritisch und ich sag mal, es braucht sehr viel, um mich dann bei so einem Filmende endgültig abschließend zu überzeugen, dass es auf die eine oder andere Weise die ganze Zeit passiert ist. Aber ist ja auch besser, wenn es offen bleibt, kann man sich dann ja selber überlegen, wie das war. Was noch gar nicht gesagt wurde, was eigentlich ganz interessant ist, ist, das ist ein Puppenfilm. Der ist aus Puppen aus Holz und Stoff und so Sachen und allem, was so gebraucht wurde, Stop-Motion animiert. Aber nicht so, wie man das vielleicht aus den 80ern von Stop-Motion-Kinderfilmen kennt, sondern wirklich mit, was weiß ich, 25 Bilder pro Sekunde und sehr, sehr, sehr aufwendig, sehr. Also ich würde sagen, nahezu perfekt oder perfekt umgesetzt. Es ist, also
ich würde behaupten, dass da auch einiges mit dem Computer animiert wurde.
Ach so, die Transformationen und so Sachen, die wurden auf jeden Fall mit dem Computer unterstützt. Aber es gibt wirklich auch lauter Zwischenversionen von den Figuren, von den Puppen. Mhm. Also als sich die eine verwandelt, muss man jetzt nicht mehr sagen, glaube ich.
Also am Anfang fand ich das ein bisschen unangenehm, da weil die Figuren auch besonders irgendwie biologisch, anatomisch nicht so ganz korrekt bewegt waren.
Ja.
Also sie wirken sehr hakelig. Man hat irgendwie gesehen, dass es Puppen sind, aber das ist natürlich auch irgendwie in Richtung Absicht zu deuten. Naja, das nur so zum Off-Topic, wie die Kids heutzutage sagen würden.
Mhm.
Möchtest du noch Alice im Wunderland ansprechen?
Ja, auch habe ich auch gerade schon dran gedacht, als wir über Coraline gesprochen haben, weil ich das halt nicht so eindeutig als Traum angesehen habe, sondern als Fantasiewelt. Und das ist es ja auch in der herkömmlichen Geschichte von Alice im Wunderland, so dass das, was sie da erlebt, quasi ihrer Fantasie zugesprochen wird. In der Verfilmung von 2010 ist es aber eindeutig eine Traumwelt. Also es wird eindeutig mehrmals davon gesprochen, dass sie träumt. Und
Melone.
Mhm.
Melone.
Melone.
Ja, du, ich hätte gerade eine Überleitung zu Among Sleep machen können, aber dann hast du eine Überleitung zu Alice im Wunderland gemacht und dann wollte ich deine Überleitung zerstören.
Ah, danke.
Weil du meine zerstört hast.
Okay, ja. Das eine war absichtlich, das andere nicht. Da müssen wir später noch einen Ausgleich finden. Aber
okay.
Ich mache erstmal damit weiter. Interessant ist zum Beispiel, also sie weiß quasi schon relativ früh am Anfang vom Film, erfährt sie, dass sie schläft, also träumt, und weiß das den Rest der Geschichte über. Und sie spricht darüber und nimmt Bezug darauf an einigen Stellen. Es geht um Traumkontrolle oder ja das Fehlen von Traumkontrolle in ihrem Fall. Sie spricht mit Traumcharakteren darüber, was es bedeutet, dass sie nicht real sind, und hat da eine sehr, sehr gute, sehr interessante Herangehensweise, die halt, sie versucht nicht, wie den Fehler, den viele Klarträumer am Anfang machen, die Leute davon zu überzeugen oder ihnen zu beweisen, dass sie nicht real sind oder so, sondern sie akzeptiert, dass sie das nicht einsehen können, dass sie nicht real sind, und spricht dann auf der Ebene weiter mit ihm darüber. Das finde ich eine sehr interessante Szene. Und ja, so in die Richtung gibt's halt so ein paar nette Happen für Klarträumer, würde ich mal sagen. Ist wohl auch klassischerweise ein Kinderfilm, aber who cares?
Also ich würde sagen, dass das anders auch nicht möglich wäre, wenn sie es nicht akzeptieren würde, denn sonst würde der Film nicht Alice im Wunderland heißen, sondern Alice, die versucht, während sie träumt, 2 Stunden lang die Traumfiguren davon zu überzeugen, dass sie nicht real sind.
Also dass das Abenteuer, das sie erlebt, ist, wäre auch gegangen, ohne dass sie darüber spricht. Deswegen, die Szene hätte dann halt so enden können, dass Ja, gut, sie hätte so enden können, dass der Traumcharakter sauer wird und ihr nicht mehr hilft. Dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, ja. Deswegen ist es schon gut, dass sie das so gemacht hat, denke ich mal. Das behaupte ich mal.
Also an sich, glaube ich, würde dieser Traum, dieser Film auch komplett ohne das Element Träumen funktionieren, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ist halt so eine witzige Anspielung,
ja, meiner Meinung. Ja, und es hat auch für jemanden, der sich für Träume und Klarträume interessiert, finde ich, macht's das auch interessanter, weil es halt nicht mehr nur um die eigentliche Geschichte geht, die den Film auch schon wertvoll macht, aber halt noch so eine zweite Ebene darunter, die, wo man dann Ähnlichkeiten zu eigenen Klarträumen oder so Sachen erkennen kann.
Ja. Okay.
Ja.
Überleitung?
Überleitung zu Spielen. Oder ja. Fehlt noch was?
Also wir können auch zu Serien jetzt gehen.
Serien. Machen wir nächstes Mal, oder?
Okay, machen wir nächstes Mal. Dann kommt jetzt schon ein Teaser. Macht euch bereit auf fette South Park Action und was ist mit SpongeBob und My Little Pony, Friendship is Magic, aber auch die Erwachsenen-Serien, weil das andere eben jetzt alles Kinderserien waren.
Ja, natürlich.
Auch die Erwachsenen-Serien kommen zum Tragen, und zwar Star Trek. Haben wir beide nicht geguckt, die Folge, aber
können wir noch mal.
Sprechen wir drüber.
Ja, oder nee, lass uns drüber sprechen, ohne es zu schauen, noch besser.
Wir könnten auch Adventure Time. Ich finde bestimmt ein, zwei.
Okay.
Ja, klar. Ich habe eine Erfolg. Okay, gut. Weiter. Spiele.
Okay.
Du bist Among Sleep.
Ja.
Finde ich, wäre eine super. Hätte eine super Überleitung von Caroline sein können. Denn Among Sleep ist ein Computerspiel aus der Perspektive eines Kleinkindes. Ich glaube, 3 Jahre alt. Oder jünger. 2,5. Ach nee, das hat Geburtstag am Anfang. Egal. Man ist in einem Haus mit der Mutter und wird dann ins Bett gelegt. Und bevor man ins Bett gelegt wird, kriegt man noch einen Teddybär geschenkt, und der Teddybär fängt an, mit einem zu reden und unterhält sich, wie das halt so ist, Kinder mit Fantasie. Und sobald es dann ins Bett geht, fängt die Nacht an, und die Nacht ist für ein Kind immer sehr dunkel und düster und sehr geil bei diesem Spiel, was übrigens ein Horrorspiel ist. Nicht für Kinder, auf jeden Fall viel zu gruselig für Kinder. Der Gag bei diesem Spiel ist, dass die Ängste, die so ein kleines Kind entwickelt, verbildlicht werden. So wie ein Ofen, der laut ist und Geräusche macht und dabei dann einem Kind Angst erweckt. Der fängt dann an, auf einen zuzurennen. Und wenn man nicht schnell genug wegkrabbelt oder wegsieht, tötet er einen natürlich. Und wenn das Baby dann oder das Kleinkind durch einen Schrank krabbelt, sind die Mäntel ganz verzerrt und gruselig. Und insgesamt kommt man dann von Szene zu Szene in unterschiedliche Räume des Hauses und in unterschiedliche Erinnerungen, die alle natürlich so verzerrt sind, wie ein Kind das in der Nacht wahrnehmen könnte oder in einem Albtraum. Dabei hat man dann immer den Teddy, oder fast immer, und man kann den benutzen, um Licht zu machen. So, der Gedanke dahinter ist natürlich, dass ein Kind, was sein Teddy hat, irgendwie das Gefühl hat, geborgen zu sein und weniger Angst hat. Ich möchte nicht spoilern, aber es ist ein Spiel, was auf jeden Fall sehr spielenswert ist. Wenn man Amnesia gezockt hat und Amnesia 2 Mission for Pigs und jetzt mehr möchte. Ist nicht ganz so lang, aber ähnlich spannend, würde ich sagen. Mhm.
Gut.
Der Rest folgt beim nächsten
Mal. Also das war zumindest alles, was auf unserer Liste steht. Möglicherweise steht ja auf eurer Liste noch irgendwas, oder ihr kennt noch irgendwas, was wir nicht im Blickfeld hatten. Da würde ich euch mal empfehlen, ins Klartraum-Wiki zu schauen. Link gibt's in den Shownotes. Und zu schauen, ob man da nicht noch was ergänzen kann. Weil es ist immer ein sehr beliebtes Thema bei anderen Klarträumern, die auch schauen, dass sie Filme und Serien und sonstige solche Dinge dazu entdecken können. Was auch wirklich noch fehlt, sind Romane.
Ja, Also ein paar hätte ich noch in petto.
Ja, ein paar stehen da, aber ich bin mir sicher, da gibt es mehr.
Mhm. Ja, generell, also auch Filme, die jetzt nicht in der Liste sind, die ihr aber vermisst habt. Vielleicht haben wir sie einfach vergessen oder nicht dran gedacht.
Ja.
Sagt er. Und wenn ihr...
Ja, ihr müsst euch auch nicht unbedingt im Wiki anmelden. Wäre zwar nett, wenn sich da mehr Leute beteiligen. Aber ihr könnt auch einfach einen Kommentar schreiben und wir schauen uns das dann gerne mal ein und bauen das ein.
Gut. Dann danke fürs Zuhören, wie immer. Und entschuldigt die lange Pause. Es war... Woran lag es eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
Dinge.
Doch, ich hatte kein Internet. Ich hatte kein Internet. Ja. 2 Monate lang.
Ich wollte gerade sagen, es lag am Real Life, dabei stimmt es gar nicht. Das Internet war schon, es war nicht da. Ah. Ja, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche? Jetzt aber nicht so schnell.
Ich dachte, das könnte ich auf die Weise vielleicht einbauen, dass wir dann auf jeden Fall nächste Woche weitermachen müssen.
Ja, könnten wir eigentlich.
Ja.
Also, gut, ja, bis nächste Woche, Kinder.
Ciao.